Vor 15 Jahren hat sich Robert Enke das Leben genommen. Wer kennt Robert Enke nicht? Also Robert Enke, Torwart von Hannover 96. Damals hat er sich von Zug geworfen und die ganze Welt war schockiert. Die ganze Welt war geschockt, dass so ein erfolgreicher Mann einmal nicht mehr da ist. Das hat mich geschockt, als ich das gelesen habe. Ich habe dieses Lied im Ohr gehabt und ich war so in dieser Vorbereitung innerlich so Männerabendbrot und dann habe ich gemerkt, so, das trifft mich persönlich. Und ich habe mich an dem Abend entschieden, ich habe gesagt, darüber will ich heute Abend sprechen. Und ich will auch darüber sprechen, warum mich das bewegt. Man könnte ja sagen, ja, toll, was hat das mit dir zu tun? Das hat was mit mir zu tun. Weil vor vielen Jahren war ich schwer krank, habe ganz lange Schmerzen gehabt und selber Depressionen bekommen. Damals habe ich das gerade erzählt, ich habe in Elster studiert. Elster ist vor den Toren von Berlin. Und damals war ich bei allen möglichen Ärzten. Und in einem Jahr war ich bei 15 verschiedenen Fachärzten gewesen. Und dann ging ich zu einer, wo man sagte, das ist der Arzt, da musst du hin. Damals irgendwo im Ost-Berlin, ich da hingefahren. Dann sagt die Frau zu mir, Herr Achtermann, wir wissen nicht mehr, was mit Ihnen tun soll. Ich habe keine Ahnung, ich komme auch nicht weiter. Und ich hatte Schmerzen, dass ich die Wände hochgehen konnte. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt Opioide bekommen. Also der nächste Schritt von meinem Schmerzarzt war, dass der gesagt hat, du kriegst eine Morphiumpumpe, die dann permanent Morphium, dann hätte ich hier so einen Beutel gehabt, da wäre ein Morphium gepumpt worden. Und ich stehe am Alexanderplatz, das ist ein großer Bahnhof in Berlin, ich stehe an der S-Bahn und da fährt ein Zug ein und ich denke mir, schmeiß dich schnell vor den Zug, denn es ist endlich vorbei. Denn es ist endlich vorbei. Und das war wirklich Teufelchen links, Engelchen rechts, spring, nein, tu's nicht, spring, nein, tu's nicht, deine Frau, deine Eltern, das kannst du dir nicht antun, spring, doch, du hast keine Chance mehr. Warum hat mich das so getroffen gemacht? Mich hat das so getroffen gemacht, dass dieser Mann so verzweifelt gewesen ist und ich kann das nachfühlen. Das kann ich, jetzt bin ich wieder gesund, Gott sei Dank. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich wünscht, dass man am liebsten die Hand abhackt, weil das besser wäre, als diese seelischen Schmerzen zu haben. Angst zu haben, Panikattacken zu haben, Depressionen zu haben, nicht mehr zu wissen, wie man den nächsten Tag schaffen soll. Wo man sich die Frage stellt, wie schaffe ich es, durch die Nacht zu kommen? Ich weiß nicht mehr weiter. Meine Frau war damals, wir waren gerade ein halbes Jahr verheiratet und ich habe zu meiner Frau gesagt, du kannst dich von mir trennen, weil ich bin nicht mehr der Mann, in den du dich verliebt hast. Ich bin ein Wrack. Ich bin nicht mehr der, in den du dich verliebt hast. Ich war vorher der absolute Sunnyboy. Viele von euch kennen mich von damals. Ich war vielleicht früher als Teenager, war ich anstrengend. Mein Spitzname in der Jugend damals war Anti. Das einige können sich erinnern. Ich war nicht einfach. Der Herr hat viele große Wunder an mir getan. Wie auch immer. Es war wirklich ein Moment, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, du kannst dich von mir scheiden lassen. Und dass ich heute hier stehe, darüber möchte ich übersprechen, weil diese Frau, die Frau von Robert Enke, die hat aus diesem Leid hat etwas gemacht, das mich auch bewegt hat. Ich habe nicht gelesen von dieser Frau, die eine Stiftung gegründet hat, die sich einsetzt für Männer und Frauen, die im Sport unter Depressionen leiden. Ihr könnt das im Internet googeln, da gibt es sogar eine Hotline. Also wenn jemand sagt, ich will mit Christen nichts zu tun haben, aber ich habe ein seelisches Problem, dann kannst du da anrufen. Diese Frau hat aus ihrem tiefen Schmerz heraus etwas Großartiges geleistet. Das hat mich bewegt. Und vor dieser Frau ziehe ich wirklich den Hut. Die Frau von Robert Enke. Und ich habe in der Vorbereitung auch an dieses Bild gedacht. Das ist eine japanische Kunst, wenn Porzellan zerbricht, dann wird das mit Gold wieder zusammengemacht. Das ist ein Unikat. Und das ist ein Bild für mich, das, was diese Frau gemacht hat. Ihr ganzes Leben ist zerbrochen. Und sie hat daraus gemacht, wo man sagen kann, wow, dass du das hingekriegt hast, dass du anderen Menschen in dieser Leid zur Seite stehst, das ist unglaublich. Das ist diese Kunst heißt Kintsugi und ist für mich ein Symbol für Schönheit in der Zerbrochenheit, die daraus entstehen kann. Aus unseren Wunden. Und viele von uns haben das, tragen das mit sich rum. Und Robert Enke hat nicht den Mut gehabt, das nach außen zu sagen, weil er so im Rampenlicht stand. Alle haben gedacht, er ist erfolgreich. Er hat leider sein kleines Kind verloren. Das hat ihn in die Depression hineingeführt, weil er hat seine kleine Tochter verloren. Und er konnte damit nicht nach draußen gehen. Er hat keinen gehabt, wo er gesagt hat, hey, kannst du mal mit mir darüber sprechen? Er hat nicht mal Mut gehabt, weil er dachte, wenn das rauskommt, nach außen in die Fassade, aber innen drin. Und er ist immer einsamer geworden. Und Kintsugi ist eben auch etwas, was für mich steht für die Transformation und Heilung oder für die Hoffnung auf einen Neuanfang, dass trotz solch einer Situation etwas Gutes wieder entstehen kann. Und so kam ich auf dieses Thema. Und das ist ein Thema, was ich glaube, was nicht nur mich betrifft oder Robert Enke betrifft, oder das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft zunimmt. Angst und Depressionen haben in unserer Zeit eine ganz neue Dimension angenommen. Viele Menschen leiden darunter. Und dann brauchen wir Menschen, die Vorbilder sind, wo wir hinschauen können. Menschen, von denen wir sagen, das ist ein Mensch, von dem möchte ich mich gerne prägen lassen. So wie er damit umgegangen ist. So wie er da durchgegangen ist oder sie. Die Frau von Robert Enke ist für mich so ein Vorbild. Das griechische Wort für Vorbild ist Typos. Das ist Prägestempel. Etwas, was eingeprägt wird, wo man hinschauen kann, wenn man selber so weich ist und sich dann von jemandem prägen lassen kann. Und darum geht's. Dass wir solche Menschen haben, die uns prägen im positiven Sinne. Ein Beispiel, ein weiteres Beispiel, was ich euch nennen möchte, ist Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl ist ein Mensch, der als jüdischer Arzt fast seine komplette Familie im Konzentrationslager verloren hat. Fast komplett verloren. Und er hat am Ende dieser Zeit im Konzentrationslager gesagt, er ist befreit worden, hat gesagt, wenn ich nicht irgendeinen Glauben an einen Sinn hätte, dass mein Leben immer noch sinnvoll ist, dann hätte ich mir damals den Strick nehmen können. So sinngemäß sagt er das in einem Interview im ORF. Ein weiteres Beispiel von Menschen, die uns prägen können, ist Horatio Spafford. Ein Mensch, der vielen vielleicht von euch jetzt nicht im ersten Moment etwas sagt. Er war ein erfolgreicher Anwalt und Geschäftsmann in Chicago im 19. Jahrhundert. Er war gläubiger Christ und hat Dwight L. Moody unterstützt. Das war ein ganz bekannter amerikanischer Evangelist. 1871 hat Spafford durch einen großen Brand in Chicago sein komplettes Vermögen verloren, einen Großteil seines Vermögens. 2 Jahre später planten sie eine Reise nach Europa, er und seine 4 Töchter. Wegen geschäftlicher Verpflichtungen verzögerte sich seine Abreise und seine Frau und die 4 Töchter sind schon mal losgefahren mit dem Schiff, mit dem Dampfschiff Ville du Havre, also ein Schiff, das nach Europa fuhr. Und unterwegs kollidierte dieses Schiff und sank, also es kollidierte mit einem anderen Schiff und sank innerhalb von Minuten. Die 4 Töchter sind dort im Atlantik ertrunken. Seine Frau ist gerettet worden, hat ihm ein Telegramm geschickt, saved alone. Ich bin alleine noch am Leben. Spafford hat sich das nächste Schiff gesetzt, um seine Frau, die in Europa war, zu treffen. Und dann kam er an dieser Stelle vorbei, wo seine 4 Töchter in den Fluten umgekommen sind. Und dann schreibt der Mann ein Gedicht, das ist ein Lied geworden, das wir heute in der Kirche noch singen. Mir ist wohl in dem Herrn, sobald das Lied beginnt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Leute sowas durchmachen, dann denke ich, da gucke ich innerlich hin, wenn ich selber gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll. Das sind Menschen, von denen ich mich prägen lassen möchte, wie sie mit Trauer, mit Verlust, mit Angst umgehen können und wollen. Und wie gesagt, in unserer Zeit, in der Depression und Angst zunehmen, wo es ein Thema für immer mehr Menschen wird, allein im letzten Jahr, in den letzten 10 Jahren sind nach dem DAK-Report, dem Psych-Report, das ist eine ziemlich bekannte Untersuchung von der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, innerhalb der letzten 10 Jahre sind die Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen um 50% gestiegen. Es ist also nicht ein Thema, was nur wenige betrifft. Es ist ein Thema, was viele betrifft. In unserer Gesellschaft eine zunehmende Dynamik entwickelt. Und ich möchte an diesem Abend dieses schwere Thema mit euch anschauen und ich möchte euch Mut machen, sich den eigenen Wunden zu stellen und nicht damit bei sich selbst zu bleiben. Nicht das immer mit sich selbst auszumachen. Ich möchte Mut machen, sich Menschen zuzumuten, wo man sich denkt, oh, das kann ich doch nicht machen. Da kann ich doch nicht mit jemandem drüber sprechen. Das darf keiner mitkriegen. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Dunkelheit durchbrichst, dass du dich anderen Menschen zumutest und dass du dich Gott zumutest. In meinen dunklen Stunden gab es ein Beziehungsnetzwerk, was mich getragen hat. Ich habe es die 3F genannt. Das ist meine Frau, das ist meine Familie und meine Freunde. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von 4 Freunden, die haben einen Freund gehabt, der konnte nicht mehr gehen. Und sie sind zu Jesus gegangen, da das Haus so voll war, wo Jesus war, sind sie auf das Dach gestiegen, haben das Dach aufgebracht und haben dort ihren Freund, der nicht gehen konnte, runtergelassen. Es gab also, und Jesus heilt ihn, es gab also 4 Männer, die ihren Freund zu Jesus gebracht haben. Und sowas habe ich erlebt. Nicht an meinem physischen Körper, sondern an meiner Seele. Im Studium als Theologiestudent habe ich 3 Monate nicht mehr in der Bibel gelesen, nicht mehr glauben können. Ich dachte, der Glaube, das ist alles, hilft nicht. Und da gab es Leute, die gesagt haben, brauchst du auch nicht. Wir beten jetzt für dich. Wir tragen dich durch. Wir beten für dich. Wir halten dran fest. Und dann gab es auch in meinem Leben Menschen, die Fachleute waren. Und ich möchte dich da ermutigen, nimm auch das in Anspruch. Ärzte, Therapeuten, Seelsorger, in meinem Fall auch Medikamente, die ich benutzt habe, damit ich diese Zeiten überstehe. Ist ja auch so ein Tabuthema, Antidepressiva zu nehmen oder angstlösende Medikamente zu nehmen. Aus meiner Sicht sind es Geschenke Gottes, wenn man sie braucht. Und man braucht sich nicht zu schämen dafür. Und last but not least möchte ich euch einladen, die Dimension zu Gott zu öffnen, als ein Gegenüber, der mit jedem in dieser Situation drinsteckt. Und deswegen möchte ich mit euch heute auf ein Lied schauen, das 3000 Jahre alt ist und das vor 2000 Jahren eine Kraft entfaltet hat. Das will ich mit euch jetzt anschauen. Und das ist die größte Prägekraft, das größte Vorbild, der größte Typ von Menschen im Leid. Das ist ein Lied, das steht quasi im roten Gemeindeliederbuch des Volkes Israel. Wir Baptisten haben ja das rote Gemeindeliederbuch, das ist das alte, ne? Also für die, die heute hier Gäste sind. Und im Volk Israel gab es auch so ein rotes Gemeindeliederbuch. Das sind nämlich die Psalmen. Und da, in unserer Zeit, steht da vorne eine 22 davor. Das hat man erst um 1200 nach Christus da eingefügt. Früher stand da gar keine Zahlen in den alten Texten, sondern die Menschen haben sich die Lieder anhand der Titel gemerkt. Zum Beispiel das Buch Mose im Judentum heißt Bereshit. Das ist das erste Wort dieses Buches, heißt im Anfang. Und dieses Lied, dieses Gebet, was wir kennen, ist eben das Lied, das beginnt mit den Zeilen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kommt von David. Wir kennen das als Psalm 22. Und wenn man damals diese ersten Zeilen gesagt hat, dann hat man das Ganze damit gemeint. Ich versuche das mal mit euch. Wenn ich jetzt singe, ein Bett im Kornfeld, ihr habt das Prinzip verstanden. Oder ein Hoch auf uns, dieses Leben. Wir denken sofort an 2014. Deutschland ist Weltmeister geworden. Und vor unserem inneren Auge entstehen Bilder. Wir sagen, wow. Und genauso ist es damals auch. Wenn ich gesagt habe, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann hat jeder im Judentum gewusst, er meint Psalm 22, das, was wir Psalm 22 nennen. Und er denkt den ganzen Psalm mit. Und dieser Psalm hat es in sich. Dieser Psalm hat es in sich. 1000 Jahre später hängt jemand an einem Kreuz und sagt, als ihm das Leben aus dem Leib geprügelt worden ist, am Kreuz hängt, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er singt dieses Lied. Jesus singt dieses Lied am Kreuz. Da stirbt einer den schrecklichsten Tod auf Erden. Römer durften nicht am Kreuz gekreuzigt werden. Das war so eine furchtbare Todesursache, das hat man nur für Sklaven und für Aufständische benutzt. Nur die durften gekreuzigt werden. Die anderen sind gnädigerweise hingerichtet worden durch andere menschlichere Hinrichtungsmethoden. Aber Jesus hängt dort am Kreuz und er sieht, er ist derjenige, der dieses Lied anstimmt. Und dieses Lied beginnt in der Verzweiflung. Und es gibt in Psalm 22, Vers 23, gibt es eine Wendung, wo es am Ende, und das will ich mir mit euch anschauen, und ich glaube, Jesus hat das ganz bewusst gesagt, ich bin der Erste, der durch dieses Tor des Todes hindurchgeht und nach mir werden Tausende, Millionen kommen. Ich bin der Erste, der dieses Lied singt. Und es kommen nach mir hoffentlich viele, die dieses Lied singen werden. Psalm 22 beginnt so. Das war zu weit. Gucken wir uns ganz kurz an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. David beschreibt hier dieses Gefühl der absoluten Verlassenheit. Er sagt, mein Gott, da war doch was vorher. Nicht irgendwie unser Gott oder nur Gott, sondern mein Gott, ich habe doch eine Geschichte mit dir. Hier hat sich aber existenziell etwas verändert. Du warst doch immer da. Tag und Nacht schreie ich um Hilfe. Oh, wie kann ich da mitfühlen? Tag und Nacht, Gott, wo bist du denn? Absolute Verzweiflung. Dann heißt es dort, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Da beginnt die Suche nach Orientierung, die Orientierung in der Geschichte. Gott, du hast doch in der Vergangenheit, hast du doch gewirkt. Du suchst in der Krise nach irgendwelchen Fixpunkten, in der Erfahrung, in der Geschichte der anderen. Deswegen sind solche Vorbilder so wichtig. Weil man sich sagen kann, wenn es bei denen geklappt hat, wenn die da wieder durchgekommen sind, dann habe ich auch Hoffnung für mich. Und das macht er hier. Du hast doch gerettet, Gott. Du hast dich doch gezeigt. Gott hat sich vielleicht nicht immer so gezeigt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber Gott hat gewirkt. Als ich im Theologiestudium diesen Moment hatte, wo ich das Gefühl hatte, im freien Fall zu sein, war mein Glaube erschüttert. Und ich habe nach einem Ort gesucht, wo ich stehen kann mit meinem ganzen Leben. Und das war nicht mehr meine eigene Erfahrung, sondern ich habe mir bewusst gemacht, wo ist eigentlich der Ort, wo ich wirklich sicher sein kann, wo ich sagen kann, da kann ich stehen. Es muss außerhalb von mir sein. Es ist ein Ort in der Geschichte. Es ist Golgatha, der Ort, der historisch belegt ist. Und da konnte ich mich innerlich festmachen, dass ich sagen kann, das ist historischer Fakt. Dass Christus ist am Kreuz gestorben. Kein Historiker zweifelt das an. Er ist von den Toten auferstanden. Die psychologischen Indizien sind so gut. Wie sollte man sonst diese Bewegung erklären? Ich habe Theologie studiert, ich habe Philosophie studiert. Es gibt einige Erklärungen, aber keine ist so stark wie die Überzeugung, die bei mir gewachsen ist. Das Grab war leer und wenn das Grab leer war, dann habe ich Hoffnung für mich heute. Egal, ob ich noch ein einziges Wunder erlebe oder gar keins mehr. Das Grab war leer, er hat gesiegt über den Tod. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, wenn er nicht lebt, dann bin ich sowieso verloren. Also ich habe mich komplett an ihm festgemacht. Wie, jemand, der am Sturm sich am Mast festhält und sagt, ich muss es irgendwie überstehen. Verzweifelte Hoffnung ist das Thema. Und sagt, ich habe nichts mehr, ich habe nur noch das. Und Vers 22, ich bin ausgeschüttet. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertreten. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Also auch hier die bildhafte Beschreibung, was die Seele und Körper, die Fachleute sprechen von Psychosomatik, was das mit unserem Körper macht. Menschen, die seelisch erkrankt sind, sind auch in der Regel körperlich, merken sie das irgendwo. Und umgekehrt. Und dann kommt der Wendepunkt. Vers 23. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Das kommt dann wieder durch. Er richtet seinen Blick wieder auf das, was Gott tun wird in der Zukunft. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dass Jesus das angefangen hat zu singen, dieses Lied. Ja, ich bin in Verzweiflung, in Dunkelheit. Ja, ich leide hier körperlich. Aber ich werde dich loben. Ich werde dich rühmen. Ich werde durch dieses Todestal hindurchgehen. Und ich werde damit eine Tür auftun, die niemand mehr schließen kann. Und wer mir nachfolgt, wird durch dieses Tor hindurchgehen und kann für ewig und immer bei mir sein. Ich überspringe jetzt mal einen Punkt, um nicht zeitlich zu sehr auszuufern. Ich möchte mit euch dieses Bild nochmal euch vor Augen malen. Hier ist ein Porzellanstück, das zerbrochen ist. Und Jesus, der am Kreuz diesen Zerbruch erleidet und Gott etwas Wunderbares ausmacht, wie bei so einer Schale, die mit Gold gefüllt ist. Und was wir von Jesus lernen können, wenn er dort am Kreuz hängt, und was wir uns zu eigen machen können, sind zwei Punkte. Und die möchte ich jetzt noch kurz mit euch bedenken. Das erste ist, in so einer Situation, wenn man selber im Leid steckt, braucht man keine Leute, die einem ständig dumme Antworten geben. Eigene Fragen habe ich sowieso schon genug. Warum Gott? Wieso Gott? Aber wir brauchen Menschen, die dann ganz bestimmt nicht zu uns kommen und sagen, du musst noch mehr glauben, vielleicht bist du selber schuld, oder deine Eltern, oder deine Großeltern, oder was weiß ich, was für ein Unfug. Wir brauchen Begleitung. Wir brauchen Menschen, die sich uns an die Seite stellen, die Mut haben, das mitzuleiden. Man kann so etwas ohne Antworten durchstehen, aber man kann so etwas nicht ohne Freundschaft und ohne Gesellschaft schaffen. Und das Christentum ist die einzige Religion auf der Welt, die sagt, dass Gott dein Leidensgenosse ist. Jesus war selber da. Also wenn du jemanden brauchst, der mitleiden kann, im ganzen Universum, dann ist der Sohn Gottes. Der kann mitleiden, ein Gott, der leidet. Der aus Wunden Wunder machen kann. Und zweitens können wir mitnehmen, dass Karfreitag Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dann wissen wir, als diejenigen, die an Jesus glauben, Karfreitag ist nicht das Ende. Und das ist die große Hoffnung. Nach Karfreitag kommt der Ostermorgen. Das heißt also, egal welches Leid da ist, dieses Leid ist begrenzt. Und es wird eine Ordnung geben, eine neue Hoffnung geben, dass wir durch diese Dunkelheit hindurchgehen werden. Er hat die Mächte des Todes besiegt und damit haben wir Grund zur Hoffnung. Ja, jetzt ist noch dunkel. Ja, jetzt gibt es die Chaosmächte um uns herum, vielleicht in uns selbst. Aber wir haben Hoffnung. Heute ist Freitag. Der Sonntag wird kommen. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass das Leid nicht da ist. Ich sage nicht, dass das Leid nicht real ist. Dass Angst, Depressionen, das Trauer und Verlust ein Kinderspiel sind. Ich will das gar nicht fromm wegwischen, überhaupt nicht. Ich hoffe, das nimmt ihr mir ab. Und als Pastor habe ich viele Menschen begleitet auf den letzten Wegen ihres Lebens, in den letzten Tagen ihres Lebenswegs auf dieser Erde. Und wenn ich am Grab stehe und Menschen beerdige, dann ist es auch immer eine Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. Darum ist es etwas, wo ich auch konfrontiert bin mit meiner Angst, mit meiner Endlichkeit. Aber, und dieses große Aber, das ist das, was uns Hoffnung macht. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Ich möchte euch heute Abend einladen, dass ihr euch in diese Beziehung hineingebt, dass ihr euch zumutet, dass ihr euch Gott zumutet. Paulus hat gesagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein Teil meiner Botschaft. Gott hat gehandelt, Gott ist diesen Weg vorangegangen und wir dürfen ihm folgen, indem wir an Jesus glauben. Im Alten Testament wird noch ein Bild benutzt, in Jesaja 53, da heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir haben gedacht, der ist geschlagen und gemartert, ja, ja. Das ist die Perspektive von den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die es noch nicht verstanden haben. Der ist irgendwie gemartert und geschlagen worden. Und dann geht es weiter in Vers 5. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Willen zerschlagen worden. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die frohe Botschaft, die trotz allem Leid uns neue Hoffnung geben kann. Und das bedeutet eben, wenn wir Jesaja 53 ernst nehmen, dass wir die eigene Sündhaftigkeit erkennen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwas Moralisches. Sünde in der Bibel, Luther hat Sünde ja übersetzt mit diesem Bild. Sund war eine Wasserfläche zwischen zwei Landstücken. Das ist ein Bild von der Fehmarn-Sund-Brücke. Also da, ohne die Brücke können die da nicht miteinander in Kontakt kommen. Und die Brücke ist für mich ein Bild dafür, dass Gott eine Beziehung gemacht hat, möglich gemacht hat zu uns. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir einfach erstmal auf ein Lied hören und danach möchte ich euch einfach in ein Gebet führen. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch zumutet, dass ihr euch auf Menschen einlasst, die euch begleiten, dass ihr euch vielleicht öffnet. Ich habe heute Abend auch gebeten darum, dass wir, wenn ihr sagt, das ist ein Thema, wo ihr vielleicht eure fachliche Hilfe braucht, es gibt ein christliches Beraternetzwerk, da ist draußen gleich ein Stand, da könnt ihr euch einen Flyer holen, da gibt es eine Telefonnummer, da könnt ihr euch Hilfe holen, auch Profis fragen, die als christliche Therapeuten und Berater euch vielleicht unterstützen können, wenn ihr merkt, ich brauche mal jemanden, der richtig sich damit auskennt. Das könnte etwas sein, was du vielleicht für dich selber brauchst oder für jemanden in deinem Umfeld. Und da möchte ich euch ermutigen, nehmt das mit. Seid selber Wegbegleiter für Menschen in Leid. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man noch nie Depressionen hatte, noch nie Angstzustände hatte, was diese Menschen durchmachen. Geh auf die Leute zu, unterstütz sie und trag sie mit durch. Wir wollen jetzt ein Lied hören. Jonas, ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde in Oldenburg, ist Profimusiker und er hat zum Thema dieses Abends heute ein Lied quasi, ein Medley gestiftet und danach werde ich euch ins Gebet führen und dann werde dieser Punkt am Ende sein. Dann.
Bitte, Jan. Danke, Jan.
Ihr seht dieses Bild von der Fehmarn-Sund-Brücke und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt ein ganz kurzes Gebet haben und vielleicht ist jemand da, der mit Gott noch nicht in Kontakt ist. Und da kannst du dir das vorstellen, als wenn du auf der Insel bist und Gott ist auf dem Festland und du darfst einfach nur über diese Brücke rüberfahren. Du musst nichts mehr tun, aber diesen Weg darüber machst du selber. Und ich möchte euch einladen, dass ihr eure Augen schließt. Ich werde euch ein Gebet vorsprechen und vielleicht ist jemand da, der danach Amen zu sagen kann, das erste Mal in seinem Leben. Kann ja sein. Dann darfst du das einfach tun, du musst nichts weiteres tun, einfach, ich möchte dir einen Vorschlag machen, wie wir zusammen beten können. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass wir uns heute Abend hier treffen können. Und ich weiß, dass es einen Sund gibt, also einen garstigen Graben zwischen dir und mir. Und ich habe verstanden, dass du eine Brücke für mich gebaut hast vor 2000 Jahren auf einem Müllhaufen außerhalb der Stadt von Jerusalem. Das hast du für mich getan. Und ich wende mich ab von meinem alten Leben, einem Leben ohne dich. und komme zu dir und bitte dich um Vergebung und bitte dich um ein neues Leben. Von nun an will ich dein Lehrling sein, Jesus, und will dir auf Schritt und Tritt nachfolgen. Und vielleicht bist du jetzt hier und sagst innerlich Amen. Amen heißt, so sei es. Und vielleicht sagst du, das ist das erste Mal. Dann ist das dein erstes Mal, dass du über diese Brücke gehst. Und dann mach das nachher mit jemandem fest. Vielleicht bist du heute mit einem Freund da, mit deinem Nachbarn. Sprich ihn an. Hier sind Menschen im Raum, mit denen kannst du deinen Glauben teilen. Jesus, und so danke ich dir von ganzem Herzen dafür, dass wir dich haben, dass du diese Mauer durchbrochen hast, weil sonst hätten wir am Ende unseres Lebens keine Hoffnung mehr. Aber wenn uns das Leben aus den Händen gerät, wenn wir fertig sind mit der Welt, dann dürfen wir wissen, okay, das ist vielleicht noch ein Augenblick und in diesem Augenblick bist du bei uns. Das dürfen wir glauben. Amen. Und ich möchte euch wirklich nochmal ermutigen, wenn ihr sagt, das ist ein Thema für dich oder für deinen Nachbarn oder für einen Freund, nehmt euch einen Flyer mit, geht auf Leute zu, holt euch Hilfe, lasst die Menschen nicht im Stich und nicht alleine.